dass gerade, das nicht klappen wird.
Gerade Kai Kurve hat eben ein sehr intelligentes Gesicht gemacht und
er guckt an sich so. Was haben Sie für eine geile Jacke an? Entweder haben Sie ein Motorrad oder jetzt einen elektrischen Treppenlift. Und Sie kommen.
Vielen Dank. Das ist ja ein toller Anfang. Und da soll man nett sein, meine Damen und Herren. Wenn man gleich am Anfang wird man gleich so zugetextet, ja. Ausgerechnet von dem Kleinsten aus. Aber ist ja egal. Was soll ich machen? Soll ich anfangen?
Ja.
Gute Idee. Wollen wir anfangen?
Ja.
Gut. Viel Geld will ich ausgeben heute. Wir gehen nach Baden-Württemberg und beginnen mit Anke Crispin. Sie wohnt in Sinsheim. Anke, freue mich, dass Sie da sind. Anke, es geht los.
Oh, da liegt aber was. Können wir ein bisschen Musik haben?
Anke möchte gerne wissen, was ist das Rein-Raus-Verfahren?
Die obligatorische Fickelfrage für den Anke.
Ja. Das Rein-Raus-Verfahren.
Deswegen haben Sie gerade diese Anke so zugeflirtet. Nein. Weil die hätte lieber ein bisschen Vorspiel gehabt damals, oder was? Und nicht nur das Rein-Raus-Verfahren.
Nicht nur runter vom Treppenlift, rüber und wieder raus.
Rein-Raus-Verfahren.
Das kann ein Verfahren für vielfältige Dinge sein. Vieles muss rein und wieder raus.
Das ist schon mal sehr richtig.
Luftpumpe.
Bitte was?
Luftpumpe. Ich pumpe die Luft rein, das Loch ist aber immer noch drin. Luft ist wieder raus. Ich pumpe die Luft. Sie haben was anderes gedacht, die Schmutzfink. Ja.
Das Rein-Raus-Verfahren.
Das Rein-Raus-Verfahren.
Zum Beispiel, wenn man, also ich fahre sehr, sehr gerne.
Gute Idee.
Ich fahre sehr, sehr gerne, passen Sie auf, meine Damen und Herren. Ich möchte den Namen nicht nennen, bei einem Fastfood-Restaurant in eine Fressschleife rein und muss hinterher, und jetzt halten Sie sich fest, auch wieder rausfahren. Und das finde ich, ne, wenn das Wort rein und raus fahren, verfahren, das könnte es doch schon sein. Ne, da gibt es halt Leute, die sagen, Mensch, das nennen wir einfach so.
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so 30, 40, 50 Jahre verheiratet ist, so viele. Also man kommt abends nach Hause, guckt, oh, immer noch die gleiche Alte, kommt rein, geht wieder raus, zack.
Absolut richtig.
Also ich bin ganz paralysiert, weil das ist ja eine schwäbische Frage und Sex und Schwaben. Und ich
kann nicht.
Musste, weil ich hatte, mein erster Freund war Schwab und der sagte immer vom Sex zu mir, Haschlust. Und das hat mich mein Leben lang fertig gemacht.
Du musst mal nach Luxemburg kommen. Die Starting.
Wie heißt das denn da?
Ich weiß es nicht.
Raus- und Tschüss-Verfahren.
Da geht's irgendwie anders.
Vielleicht was aus der Meinungsforschung. So. Wenn immer Leute Meinungen haben müssen, was bewerten müssen oder sowas, und da werden sie angesprochen, zwei Türen finden sie ja daneben toll oder so, rein, raus, und dann stehen da mal ein Kreuzchen. Nein,
das
ist
Verfahren
nicht.
Heißt, hat es was mit der Juristerei zu tun?
Ach, rein ins Gefängnis, raus aus dem Gefängnis. Ja.
Nennt man auch Bewährung.
Oder dumm gelaufen. Ja. Ich glaube, es kommt eher so aus der Wirtschaftslehre, es ist eine Art der Lagerungshaltung, da gibt es ja FIFO, First In, First Out oder solche Dinge. Es ist eine Art der Lagerungstechnik. Man tut etwas rein, merkt, ach, das soll ja gar nicht aufs Lager, wird verkauft, kommt wieder raus. Und
gut, Spaß beiseite. Ist es was anderes? Nämlich.
Was denn? Vielleicht einfach nur die Mechanik eines Bohrers. Bohren.
Ach, Schlag.
Rein. Raus.
Nee, das ist so einfach, ich glaube, Finanzwelt, Aktien, eine bestimmte Art, vielleicht an die Börse zu gehen, so schnell kaufen, verkaufen.
Finanzwelt nicht.
Aber vielleicht
Börse ja.
Wirtschaft. Und zwar,
Börse,
wenn man.
Guck mal,
Wirtschaft, wenn man das letzte Bier, das 18. nimmt, rein und dann. Oh, ich glaube, es muss wieder raus. Also.
Bei Börse haben Sie also so Börse, geguckt wie Börse, ein sehr freundliches Pferd, Herr Balder.
Nee, Börse würde ich sagen auch nicht.
Aber auch nicht eine Autobahn, also ein Verfahren, dass die Leute sich immer reinfädeln
oder, der Steuerberater,
oder nicht in der Schlange bleiben, sondern wieder aus der Schlange sich herausfahren.
Nicht auf der Autobahn.
Geld.
Aber mit Autos hat es was zu tun?
Nein.
Aber was mit rein, raus?
Geld. Banken.
Wahrscheinlich noch nicht mal damit. Das ist einfach unratbar.
Ja, genau. Das ist die Bezeichnung für einen blauen Himmel. Ja, ich hab doch recht.
Nein, es hat was zu tun mit rein, raus. Das Rein-Raus-Verfahren.
Aber mit der Finanzwelt, da haben Sie doch so geguckt.
Ja, ich gucke immer so.
Ja,
nicht an der Böse.
Wenn man überfallen wird, ich hau dir eine rein und du rückst die Kohle raus. Das ist doch so. Das kann auch. Wir machen das alte Rein-Raus-Verfahren.
Ich glaube, das, vielleicht kommt das wirklich das so aus dem Backen. Man tut Zutaten rein und kriegt einen Kuchen raus oder irgendwie sowas. Das ist ganz einfach.
Ich bleibe bei dem Durchfahren, zum Beispiel bei irgendwelchen Freizeitparks, weil man muss ja auch ein Verfahren irgendwie bauen, dass die Leute vernünftig abfließen, wenn sie zum Beispiel alle auf die Wildwasserbahn wollen oder sowas. Da gibt es Eingänge und wieder Ausgänge und das hat man mal irgendwann so normiert oder sowas.
Vielleicht bezeichnet der Mediziner an sich, der Döllige. Mediziner an sich.
Der Döllig? Was heißt denn Döllig?
Naja, der Döllig eben.
Der Döllig.
Ein bisschen Döllig, Rad ab und so. Der Mediziner an sich hat ja so lustige Ausdrücke auch. Vielleicht bezeichnet der Mediziner einfach den Verdauungstrakt. Da ist das rein raus. So.
Da hat jemand sich. So. Ja.
Da war eine,
da leidet jemand an der Krankheit, glaube ich. Nee, es ist alles völlig falsch. Ihr seid auch nicht irgendwo in der Nähe vom Thema.
Ja, weil ich fürchte fast, dass es eben nichts Mechanisches ist, sondern es ist in der Tat eine Handlung von mehreren Personen, die etwas investieren.
Es ist eine Handlung.
Also, und die Personen investieren etwas, um es aber sehr schnell danach wieder rauszuholen.
So kann man es nicht nennen.
Nicht nennen.
Nein.
Ist es denn etwas gegenständlich? Das Problem ist, rein raus ist ja relativ allgemein gehalten. Aber da möchte ich mal sagen, das macht die Sache sehr schwierig und
macht sie ja fast unlösbar.
Ist genau genommen, und Sie werden jetzt gleich sowas sagen wie, ihr werdet nicht drauf kommen.
Sag's euch.
Richtig? Und
soll
danach
kriegen
wir sie wieder scheiße.
Bitte, bitte.
Wenn ich noch ein kurzes, gut gelauntes Nasepopeln in die Runde werfe.
Finger rein, Popel raus.
Dann sagen Sie es aber auch gut gelaunt.
Nasepopeln!
Ja. Falsch, ich sag's euch, ist ein Begriff aus der Schweinezucht.
Ja. Oh nein, das ist wenn Schlachthof, das ist nein. Ehrlich, das ist
hab ich doch fast gesagt.
Bratwurst
nichts kommt
raus. Mit Tod zu tun.
Ich hab doch schon gesagt, McDrive.
Ferkel. Ferkel, die gemästet werden sollen, kommen zeitgleich in einen Stall und verlassen ihn auch zusammen nach 140-tägiger Mast. Sie kommen also alle zusammen rein und dann kommen sie alle zusammen raus. Daher heißt das Ding Rein-Raus-Verfahren. Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, der Stall ist in regelmäßigen Abständen vollständig leer, kann also intensiv und gründlich gereinigt werden für die nächsten Schweine, die reinkommen. Es gibt ja nicht nur das Rein-Raus-Verfahren, es gibt noch andere Methoden. Unterschiedliche Größen und Gewichtsgruppen werden in einem Stall gehalten. Das führt dazu, dass die Reinigung wesentlich komplizierter vonstatten geht, da der Stall so gut wie nie vollständig leer ist. Und in der Schweinezucht bezeichnet man das als Rein-Raus-Verfahren. Alle Schweine rein, 140 Tage drin, alle Schweine wieder raus.
Das ist schrecklich. Das ist sehr deprimierend.
Ich bin Bastian, war mit McDonalds ganz nah.
Absolut. Fast. Danke, Crispy. Sie kriegen 500 Euro von mir. Ich gratuliere Ihnen sehr. Marco Krämer wohnt in Falkensee, das liegt in Brandenburg. Und Marco, den ich jetzt recht herzlich begrüße, möchte gerne wissen, was ist eine Stereofliege?
Eine Stereofliege?
Ah, das ist ein DJ im Insektenreich. Ja. Die Stereofliege legt jeden Samstag auf der Mückendisco und da wird dann Fly Robin Fly
genannt.
Ist das vielleicht etwas aus dem Zirkus, was ein Clown gut gebrauchen kann? Der Clown an sich hat doch klein so lustige, gerne so lustige Gimmicks.
Die machen eine
Fliege. Zum Beispiel eine Fliege, die sich dann plötzlich dreht.
Genau.
Und dazu muss es eine Propellerfliege sein. Also es müssen zwei Fliegen sein, um irgendwie einen lustigen Effekt herzustellen. Und das könnte eine Stereofliege sein. Der Clown braucht es, Herr
Oder Bader. Einfach aus der Biologie. Also zwei zusammenfliegende Fliegen ist Stereo. Fünf Fliegen zusammen werden eine Dolby Surround Fliege. Also das ist der Unterschied.
Genau. Und eine dicke Fliege ist Kunstkopf, falls das noch jemand
kennt. Ja, natürlich. Kennt.
Ist es vielleicht doch
das finde ich aber gut, eine Stereofliege. Die paaren sich ja in der Luft.
Ja.
Was machen die?
Die paaren sich in der Luft.
Wie sieht denn das aus?
Wir machen das jetzt vorher mal.
Dann kommt es doch aus dem HiFi-Studio-Bereich. Vielleicht ist es doch so, wenn erstmal Boxen getestet werden auf ihre Lautstärke, sagt man, das müssen wir an Tieren testen. Also nehmen wir eine Fliege, hauen die da irgendwie rein, legen dann irgendwie Rammstein auf oder sowas. Und dann kommt. Und wenn die Fliege sofort es nicht schafft, sagt man, wir brauchen die nächste Stereofliege.
Oder man nimmt eine Fliege früher, als es Schallplatten gab, setzt die so drauf und guckt, wie lange es dauert, bis ihr schlecht wird.
Ja, genau.
Oder eine Biene, dann hast du eine Nadel, eine Biene drauf.
Aber vielleicht ist es ja das kleine lustige Insekt. Und vielleicht tragen ja Fliegen Eier mit sich herum oder irgendetwas mit ihren Beinchen, indem sie die Beinchen so zusammenklappen. Und eine Stereofliege ist vielleicht wirklich das Insektfliege, was mit Was? Ja. Stereo?
Die Eintagsfliege.
Zwei Eier auf einmal.
Die Eintagsfliege ist die Monofliege und die Fliege, die zwei Tage ist eine Stereofliege.
Oder es ist eine bisexuelle Fliege.
So.
So.
Weil Stereo, also irgendwie die mag beide Arten von Fliegen.
Ja, die schmeißen.
Ich bin ganz, ich sag was ganz aus Eiskunstlauf. Hier sehen Sie Marika Kilius in der eingesprungenen Stereofliege.
Wenn zwei beim Eiskunstlauf gleichzeitig auf die Schnauze fliegen. Das ist eine Stereofliege.
Ja, sehr schön. Nee.
Aber es könnte,
hat jetzt was mit Fliegen zu tun?
Es könnte was mit dem mit Kunstfliegen zu tun haben, oh, also gut, am Himmel.
Wenn zwei Flugzeuge gleichzeitig.
Genau, oder wenn die eben am Himmel eben Stereo etwas machen und dann bleibt so etwas zurück, was aussieht wie eine Fliege am Himmel.
Ein Herz zum Beispiel.
Oder Jürgen Fliege mit Kopfhörern. Oder so.
Das ist eine schreckliche
Vorstellung. Auch Rammstein übrigens, das ist ja bekannt.
Das ist auch ein Kunstkopf, aber das wissen wir da. Stereo.
Ihr seid ganz weit weg.
Also nichts sagen. Bäckerei, Gebäck.
Also, das wenn ein Kopf... Entschuldigung, du wolltest noch?
Ich dachte noch Gebäck, also so die leckere Stereofliege.
Ach, du meinst so ein Teigwerk?
Ich hätte gerne ein Teigwerk aus der Bäckerei.
Wie wird das aussehen?
Das sieht aus wie zwei Schweineohren mit Flügeln. Das ist dann eine Stereofliege.
Und wenn man so drauf hat, dann kommt was
ich
raus.
Ich feiere ja gerne Triumphe mit dem Angelsport und wir wissen, dass wir beim Angeln mit Fliegen angeln. Und vielleicht ist die Stereofliege. Ja. Also sind es eben, man hat die Schnur und hat aber an der Schnur unten zwei kleine Enden, an denen jeweils eine Fliege ist, sodass man die Chance erhöht, dass man mit dieser Fliege...
So ist es, nicht.
Aber wir sind beim Fliegenangeln.
Fliegen? Natürlich nicht.
Zwei Fliegen, die ein Konzert machen und dann kommen die Fische und denken, ach, ein Konzert, da gehe ich mal hin, Musik, raus.
Ja.
Das ist ja sehr bekannt, das Phänomen.
Ja, das ist ja natürlich. Ne?
Ja. So, ich bleibe trotzdem beim HiFi-Studio. Ich bin in einem HiFi-Studio gefunden worden. Ich weiß bis heute nicht, wer meine Eltern sind. Es steht oft in meiner Biografie, dass ich in einem Bällebad bei IKEA gefunden worden wäre. Aber nein, ich bin in einem HiFi-Studio gefunden worden. Da gab es.
Cindy und Bert haben mich da liegen lassen.
Also, ich bin Boland und Boland. So, es ist so. Und da gibt es eine Stereofliege, nämlich eine. Das ist ein Kopf, ein Glas. Kopf mit einem Mann, und da unten ist noch eine Fliege dran. Und da wird ein Kopfhörer drauf getan, damit der einfach gehalten wird. Das ist die Stereofliege. Ja, das wissen viele nicht. Wie komme ich denn hier wieder raus?
In Biene Maya gibt es doch bestimmt eine Stereofliege, die da eine bedeutende Rolle spielt in der 800.000. Folge, als Willi mal wieder nichts machen will. Da kommt die Stereofliege und das war die ganze Handlung.
Es gab nur die berühmte Folge, in der Willi in die fleischfressende Pflanze
geraten
ist. Nein, ist ja falsch. Flip ist natürlich...
Flip,
der Grashüpfer. Das könnte sein, der hat ja viele arme Stereofliege. Flip ist in die fleischfressende Pflanze reingeraten und hat gerufen, Hilfe, Hilfe. Und dann kam Willi vorbei und hat gesagt, ach du machst doch mich geben, wie er nur Schaber.
Ich bin jetzt
das war
ganz,
schön, aber wir wissen
ich bin ganz profan bei einer Hi-Fi-Anlage und an diesem kleinen Nüpsi, das sieht doch ein bisschen aus wie eine Fliege, wo man die Balance einstellen kann, dass man eben Stereo, dass die Bässe und die Höhen nach links oder nach rechts geht. Also es ist ein Hebelchen an einem
Display. Auf dem Display sieht es dann nämlich so aus, als wäre das so eine, ja, das gibt es so bei Navigationssystemen und sowas. Ja, Freunde, ich weiß. Sie werden es noch nicht verstehen, aber ich weiß es. Auf dem Display ist es so, dass dann links und rechts, es sieht aus wie eine Fliege, so etwas ist. Und dann kannst du, das nennt man Fader, unten drehen, dann geht es so nach links oder rechts und dann gehen die Höhen hoch. Also genau das, was du eigentlich auch von vornherein gesagt hast.
Die Anzeige.
Also im Auto. Beim Autoradio.
Nee, in einer Stereoanlage.
Die Anzeige.
Wenn Sie jetzt die Lösung sagen wollen, dann war der gerne. Aber von Autoradio war bis jetzt noch nicht die Rede.
Doch, das habe ich kurz eingeworfen. Ganz kurz. Doch, doch. Das ist im Auto. Das ist dieser Faderregler, Balanceregler.
Gibt es den nur im Auto oder auch noch
mal? Auf der ganzen Restwelt.
Ich glaube,
es ist natürlich wieder falsch, weil es von mir kommt. Bitte sag. Löst du bitte, Bernhard.
Nein, ich habe gar keine Ahnung. Und ich habe mir, meine Finger verknotet, um mir zu merken, was ich sagen wollte. Und mir dieser Scheiß Navigation habe ich es trotzdem vergessen.
Sollte die Polizei.
Nein, hat es was mit Stereoanlage zu tun?
Nein.
Sind es zwei Einbrecher, die gleichzeitig weglaufen, eine Stereofliege machen? Dann sagt er, komm, wir machen die Stereofliege.
Mach mal die Fliege, ja.
Hat das mit Drachen zu tun, mit Drachen fliegen lassen? Die haben doch die Schnur und die haben doch immer die Fliegen an den Schnüren.
Mit einem fliegen lassen, zu zweit.
Ich meine schon, diese kleinen lustigen Fliegen, die an der Schnur von einem Drachen.
Es hat mit Drachen nichts zu tun.
Vielleicht ist es einfach nur ein Propeller, der ja auch einfach überkreuzt ist. Das gab es mal nur, man hat mal ein Flugzeug gebaut mit nur einem Propeller, der einfach nur so aussah. Der ist ziemlich schnell runtergegangen. Hat man gesagt, wir machen noch einen zweiten dran. Macht irgendwie mehr Sinn, dann sieht es auch irgendwie aus wie ein Propeller. Und hat man es dann einfach, weil es vorher nur einer war, jetzt nicht Mono, sondern Stereofliege genannt. Ich muss zusammenzahlen, ich muss los, Freunde.
Ich sag's euch mal, ja, ihr seid ganz weit weg. Also, der Begriff Stereo bezeichnet in der Optik das räumliche Sehen. Ich habe mir gedacht, wenn es einer wissen müsste, ist es Hoeker. Ja, denn wenn bei kleinen Kindern getestet wird, ob sie räumlich sehen können, zeigt man ihnen dieses Foto. Nee. Zeigt man den Kindern dieses Foto. So, es handelt sich um die Abbildung einer Fliege. Und diese Fliege durch eine bestimmte Brille betrachtet, nämlich durch diese hier.
Jetzt weiß ich, warum sie die Lederjacke anhaben.
Sind die Augen in Ordnung, dann nimmt das Kind die Fliege dreidimensional wahr. Und bei Kindern erfolgt dann sehr oft eine spontane Reaktion. Sie schrecken zurück, weil diese fette Fliege täuschend echt aussieht. Und da weiß der Kinderarzt, dass alles in Ordnung ist. Hoeker, machen Sie mal vor, wir testen das jetzt mal. Na, bleiben Sie sitzen, ich komme zu Ihnen. Setzen Sie mal auf, die Brille hier. So.
Hallo, Hugo.
Ja, ich sehe, es ist jetzt... Oh, scheiße, Sie... Ah, nee, das Heft meinen Sie. Es ist eine Fliege und sie sieht wirklich dreidimensional aus. Das macht mich völlig fertig.
Ja.
Oh, wie süß, die Katzen auch. Diese...
So, ihr habt es nicht gewusst und Marco Krämer aus Falkensee bekommt 500 Euro. Gratuliere. Sehr gut.
Rügenwalde in Pommern.
Wir begeben uns nach Ludwigshafen, dort wohnt Christian Hecker. Und Christian Hecker möchte gerne wissen, was versteht man unter Beulsteife?
Nochmal, B-O-I-L.
Beul. Beulsteife.
Bitte buchstabieren.
B-E-U-L. Steife.
B-E-U-L.
Wie die Beule.
Wie die Beule.
Steife?
Beulsteife.
Also Beule im Sinne von ausgebeult.
Beule.
Eine Beule und Steife im Sinne von steif.
Ja.
Eine
Beulsteife.
Geologie sind wir im Erdreich.
Ja,
sind
gut.
Ja, mach mal. Magma gefroren, das Magma mit den Beulen, die so...
Ja, genau. Vulkanausbruch. Die Lava versteift sich in Beulenform.
Was macht die Lava?
Die Lava versteift sich.
Wenn die
Lava ist ja erst flüssig, dann wird sie ja steif.
Unterwasservulkane, das sind immer so Beulen, weil das sofort hart wird, das Gestein. Und das sieht aus wie Beulen, die sogenannte Beulsteife.
Das Wasser erst
und irgendwann ist das nämlich dann Wasser weg, Beulen oben, sogenannte Beulsteife.
Ja. Noch jemand falsch? Ja.
Ich weiß es von meinen Puppen. Das ist bei Ken, wenn der eine Erektion hat. Der hat doch diese Beule nur immer. Und das ist dann eine Beulsteife. Wenn Ken Barbie ganz lieb hat, sodass er ihr ein neues Swimmingpool-Mobil schenken will.
Thomas, es tut mir leid, es gibt Ken nicht in Wirklichkeit.
Ist das denn vielleicht etwas? Was der Bäcker braucht, also etwas, was den Teig steift, ohne dass er Beulen wirft.
Sahne wird ja steif geschlagen oder Eiweiß wird steif geschlagen. Ja. Wenn man das nicht richtig macht, dann entstehen halt auch solche Beulen, riesengroße Blasen und dann heißt es, tut mir leid, es hat eine Beulsteife, können wir nicht benutzen.
Oder machen direkt halt was daraus, was dann der Kunde glaubt, das ist toll.
Zum Beispiel das Beulsteifbrötchen.
Ja, genau.
Das Beulsteifbrötchen.
Ja. Kann man mit einer Brille dreidimensional sehen, hat man das Gefühl, die
Beulsteife.
Ist das etwas, was man im Segelsport braucht? Dass wenn das Segel sich ausbeult im Wind, dass es aber eben trotzdem genug Steife hat, damit die Navigation noch funktioniert?
Das Segel.
Segel. Ja. Segel
im
ist
Wind.
Gut.
Segel im
Wind. Segel? Steifer hat.
Steifer. Beule. Ausgewollt.
Ist Segelsport die richtige Richtung?
Nein.
Verdammt.
Boah,
Was versteht man unter Beulsteife? Entschuldige, ist also eine Art Zustand, wenn die Frage so gestellt ist. Ne? Nicht, was ist eine Beulsteife? Da muss ich wieder Kaktus sagen und ist wieder falsch.
Was versteht man unter Beulsteife?
Also ein Zustand, wenn mir ist, boah, heute, mir ist ich habe Beulsteife.
Bereich, ja. Herr Doktor, ich habe Beulsteife. Ja. Ist es aus diesem Bereich?
Kommt was macht der zum Arzt?
Dann sagt er, wo haben Sie denn das her?
Ja. Und dann
ist es Medizin. Also wir reden von Medizin.
Ihr redet von Medizin.
Wie, ich bleib dabei, egal ob es falsch ist oder richtig.
Also dann bin ich mal wieder entweder bei Kaugummiblasen oder ich bin mal wieder beim Kondomtest.
Ich bin beim Wetterbericht. Es ist ein Phänomen aus dem Wetter. Auch sowas aber auch. Und zwar, wenn kalter Wind weht über ebene Flächen und ein einsamer Baum steht da mit seiner abgemagerten Rinde und wird von diesem kalten Wind zur Seite gebogen, er friert quasi und hat die Beulsteife. Und wenn man eine Brille auf hat, kann man es gut sehen.
Mit dem Phänomen eines Winterschlafes bei Reptilien zum Beispiel. Was weiß ich, wenn der irgendwas sich im Winter einfriert und irgendwas ist ausgebeult. Es wird also steifer mit dem Einfrieren. Das finde ich nicht schlecht.
Also wer wäre in der Tierwelt?
Ja.
Tierwelt?
Schön.
Ich glaube, es könnte auch aus dem Schreinerwerk kommen.
Dann sind wir nicht mehr in der Tierwelt.
Es sei denn, das ist ein
Stall für Tiere oder ein Tisch für Schweine.
Sind wir in der Tierwelt, richtig? Ich sollte mir jetzt wirklich noch mal die Mühe geben, nachzufragen,
wir lassen ihn erst jetzt mal machen.
Schreinerbretter, Gewichte drauf gebogen, ist falsch. So, wir sind wieder in der Tierwelt. Ich weiß doch, wie Sie ticken,
Herr Baller. Sind wir in der Tierwelt?
Nein. Meint ihr denn überhaupt, die Beule? Ist es ja gar nicht die Beule, sondern es ist irgendwie Beulsteife.
Das ist wieder im Mittelalter.
Ja, Lautverschiebung.
Nein. Dann würde ich ja auch Beulsteife sagen. Dann würde es tatsächlich die Beule.
Sind wir beim Hautarzt? Also wenn sich irgendwas beulenförmig auf der Haut ausbreitet, was immer es sein könnte und die Konsistenz dieser Geschichten, dass der Mediziner von einer Beulsteife spricht?
Sind wir nicht.
Es kommt aus der Textilindustrie. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, wenn ich jetzt nach rechts gucke. Und zwar, wenn sich jemand ein neues Hemd gekauft hat und sich die Zeit gespart hat, es zu bügeln. Dann kann man überall
noch... Kriegst du eins in die Fresse.
Sind da noch die Einstiche von den Nadeln?
Ja, die sind noch drin. Das Coole ist, ich habe eine sogar noch im Rücken.
Aber sitzt du so gerade?
Absolut, ich traue mich nicht, das zu offenbaren.
Das Coole ist, man kann den ganzen Pastewka zusammenklappen in den Schrank tun. Nächste Woche ist er wieder dabei.
Ja.
Wenn irgendwelche Kleidungsstücke gebeult sind und dann... Ah, natürlich! Meine Jeans, das ist es! Ich habe Beschwerden bekommen, denn ich habe...
Die eine Woche nicht gewaschen oder war sie ganz steif?
Und zwar hier die Knie. Ja, die sind ja immer ausgebeult. So. Und da geht auch die Farbe ab. Wenn ich die jetzt ausziehe, das möchtest du gerne sehen, ich weiß das. So,
ich weiß nicht, warum immer alle Heteros denken, dass ich das gerne sehen will. Ja?
Ich meinte jetzt den Kalkofe.
Ach so,
ja, ich lache gern.
Dann bleibt diese Kniebeule, bleibt dann stehen, die Beulsteife. Sagen Sie das nicht mit
Erlösen Sie uns, das ist ja furchtbar.
Das ist furchtbar, ja, ich weiß. Ja. Ich sag's euch, also, Beulsteife ist ein Fachbegriff aus dem Bauingenieurswesen.
Ja.
Mein Thema. Zu verhindern, dass zum Beispiel bei einer Stahlbrücke sich die Brückendecke verbiegt, dass man so zeigen darf, wenn da jetzt die Autos drunter rüberfahren, so rein, ja.
Das haben Sie aber schön dargestellt.
Ja. Werden unter der Brücke in regelmäßigen Abständen stabile Winkelelemente angebracht. Sehen wir immer, kann man fast unter jeder größeren Brücke sehen. Diese Winkel verhindern, dass die Brücke ausbeult, weil sie von hoher Steifigkeit sind. Und deshalb nennt man diese Winkelelemente Beulsteife. Mensch. Sind wir klug?
Wir waren ja fast dran.
Fast dran. Christian Hecker, 500 Euro. Gratuliere. Bei uns im Publikum sitzt Thorsten Braunöhler. Er kommt aus Siegen. Heute Abend ist er hier. Thorsten, wo finden wir Sie?
Hier bin ich.
Sehr gut. Thorsten hat eine schöne Frage.
Könnt ihr das nochmal machen?
Es geht um 500 Euro, meine Damen und Herren. Thorsten, es geht um 500 Euro Cash auf die Hand. Er möchte gerne wissen, was versteht man unter Ballonabwehr?
Das ist aus dem Fußball bestimmt. Eine bestimmte Abwehrform, wo sich die Spieler in einer bestimmten Richtung aufstellen, einen Ballon bilden.
Die Spieler bilden einen Ballon.
Die Spieler bilden einen Ballon und wehren so
den
Ball
langsam aus dem Stadion.
Fliegen mit David Beckham davon. Und nein, ich glaube, es ist wirklich, wenn so ein Strafstoß oder sowas ist, dann ballen die sich und dann ist das eine Abwehrform im Fußball. Mein Spezialgebiet, Fußball.
Ich glaube, wir sind beim Militär und es ist dieses berühmte Lied von Nena, 99 Luftballons, dass diese Generäle da alle drauf geschossen haben, obwohl es nur Ballons waren.
Und dieses Lied darf nicht mehr gespielt werden dort. Und deshalb gibt es Leute, die halt diese CDs und Singles erst vorher zerschießen, das ist dann die Gruppe, die Ballonabwehrgruppe zum Beispiel. Ah,
oder wenn Pazifisten Krieg machen und dann so Ballons mit Wasser drin oder so, und dann stößt man die weg, es dass man ja, nicht nass wird.
Es ist ein häufiger Fall, dass Hochhäuser, die in der Nähe von Kirmesbuden wohnen, ja, also die da sind, also dann ist passiert, dass Leute Ballons kaufen, mit Helium gefüllt und die fliegen dann weg. Ist das Helium richtig oder ist das Gas, was drin ist?
Du Helium ist dein Gas.
Genau. Das, na gut, das kann man ja auch mal klären an dieser Stelle. Das, kein Grund, mich anzuschreien. Und dann geht diese Ballons, fliegen dann weg, kleine Kinder lassen die los und nein, Mama, so. Und dann gehen diese Ballons immer weiter höher. Und dann gibt es Leute in diesen Hochhäusern, die halt sagen, verdammt, da draußen ist wieder ein Ballon, tut doch einer was. Und das ist die Ballonabwehr. Hab ich schon gelesen, Freunde. Jetzt aber mal im Ernst.
Unfassbar.
Dann gehe ich jetzt wieder ins Tierreich zu Fröschen und Kröten, die mit ihren Wack-Ballons Feinde erschrecken. Und das ist eine Ballonabwehr.
Die erschrecken Feinde.
Ja.
Ich glaube, wir sind wirklich bei den richtigen Ballons. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal gab es im Zweiten Weltkrieg, nein, im Ersten Weltkrieg, als mit Zeppelin noch gekämpft wurde.
Ja, da hab ich auch
das waren sogenannte Hochgeschwindigkeitskriege. Da hat man Ballons einfach aufsteigen lassen, um den Flug dieser Zeppeline zu stören. Und die Spezialeinheit war die Ballonabwehr-Spezialeinheit.
Wann soll das gewesen sein?
Im Ersten Weltkrieg, also irgendwie so in den 80ern. Ja, 14, 18, glaube ich, sowas. 19, 14, 18.
Wie groß waren die Ballons denn?
Das weiß ich nicht, aber sie müssen da so ungefähr 25 gewesen sein.
Befinden wir uns also doch im Militär.
Im militärischen Bereich.
Militär, da war ich ja schon mit Nena, Balder. Ja oder nein? Nicht das lange Gesicht.
Na, Nena war ja was ganz anderes.
Ja, aber ich hatte ja gesagt, wir befinden uns im Militär. Also sind wir jetzt im Militär?
Es gibt eine Einheit beim Militär, die haben einen Totalschaden. So.
Ja.
Ich rede aber von der einen anderen. Und zwar, nein. Und zwar gibt es eine Einheit, das ist psychologische Kriegsführung, die mit... Ich finde es so geil. Und zwar lassen die mit Ballons, lassen die so Zettel aufsteigen. Da hängen so Zettel dran, wie zum Beispiel, ihr seid doof, lauft doch zu uns über. Und dann wird das so in den Wind gehalten, dass das rüber über die Grenze fliegt. Dort geht das dann runter oder explodiert. Und die mit Gasballons, also mit Helium gefüllt, wir gehen die in den Krieg.
Ich glaube, es wird langsam ernst.
Das gibt es.
Es ist nicht gut, wenn du die Tabletten absetzt. Nein. Das ist echt nicht cool. Es ist ja schön, dass du das uns erzählst.
Aber es gibt es. Die kennen
das. Vielleicht sagt mal wieder jemand anders was.
Ja. Ist das vielleicht eine Vorrichtung an Kirchtürmen? Weil schon so viele Fesselballons, wenn sie an Luft verloren haben, an Kirchtürmen hängen geblieben sind und große Schäden an wichtigen Kathedralen verursacht haben.
Also wären wir jetzt bei großen Fesselballons, wo man auch mitfahren kann.
Mittelgroßen Fesselballons, aber bei großen Kathedralen. Und die haben bestimmte Dinge, dass da die Fesselballons sich dran hängen können.
Oliver?
Ich habe keine Ahnung.
Gut. Kleine Ballons, Kirmesballons.
Mein Kopf fühlt sich an wie ein Ballon im Moment. Also so von dem
Ballon aufsteigen lassen.
Ich bin immer noch bei kleinen Ballons. Vielleicht ist in Nähe von Flughäfen die Gefahr von solchen Ballons extrem groß, von so kleinen Kinderballons, wo so lustige kleine Figuren drauf sind, zum Beispiel die Mickey Maus oder so. Auf jeden Fall gibt es da spezielle Radar-Ultraschallgeräte, die genau diese Ballons zerstören, um den Flugbetrieb nicht zu gefährden.
Ich sag's euch mal.
Ja.
Ja. Also, Ballonabwehr ist ein Fachbegriff aus dem Tischtennissport. Folgende Situation. Ein Spieler steht weit hinter der Platte und muss die Schmetterbälle seines Gegners zurückbringen. Eine Variante gibt es dann. Er spielt den Ball stark angeschnitten, und zwar von oben angeschnitten, nicht von unten, von oben angeschnitten, in einem extrem hohen Bogen zurück. Sieht man öfter beim Tischtennissport.
Wenn man das guckt.
So kommt, wenn man das guckt. Die Flugbahn des Balles gleicht einem Ballon, Und das nennt der Fachmann Ballonabwehr. Und Thorsten kriegt jetzt 500 Euro.
Cash auf dich.
Es ist ganz einfach, genial daneben, 50616 Köln. Schicken Sie uns eine Frage ein oder rufen Sie uns an 01378 101120 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Martin Bichler wohnt in Nürnberg. Und Martin Bichler möchte wissen, wie kommt es, dass die Zucht mexikanischer Raubwanzen das Leben von Labormäusen verlängert?
Also Raub oder Rauchwanzen?
Raub.
Wanzen.
Wie kommt es, dass die Zucht mexikanischer Raubwanzen das Leben von Labormäusen verlängert? Drogen. Kleine Information, mexikanische Raubwanzen werden zum Beispiel in Berlin gezüchtet.
Das macht's einfach.
Ja, ja. Jetzt.
Ah. Das dachte ich mir.
In Berlin?
So, also, mexikanische Raubwanzen. Also,
ja, weil dann der Forscher sagt, dann probieren wir es halt mit den Wanzen. Ja. Plus, und dann haben die Mäuse ein längeres Leben.
Ja.
Genau.
Aber sie werden einfach nur ausgetauscht.
Genau, ja. Dann sagt er, hier, wir haben ein neues Parfüm, schwupp, die Wanze, zack.
Nee.
Raubwanzen wissen, wie man Labormäuse wiederbeleben kann. Sie haben so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht.
Ja, der berühmte Wanzen-Erste-Hilfe-Kurs.
Genau. Hol den Wanzendoktor.
Genau.
Nein, Mund-zu-Mund-Beatmung. Die Maus wieder fit.
Nein. Nicht.
Ich glaube, die mexikanische, wie heißt die, Kampfkriegsmaus?
Mexikanische Raubwanze.
Die Raubwanze produziert ein Enzym und man vermutet, dass das Leben von Menschen verlängert und hat das einfach mal kurzerhand erstmal an Labormäusen ausprobiert und die leben jetzt erstmal länger.
Sind unsterblich.
Und in zwei Jahren etwa fragen Sie dann, wie kommt es, dass die mexikanische Raubwanze das Leben von Menschen verlängert? Aber jetzt sind es noch Labormäuse.
Ich hab's verstanden.
Ja, da kann man ja nicht von ausgehen.
Außerdem kann das nicht stimmen, weil Enzym ist eine Popgruppe. Trotzdem ist es so, dass... Ja, da braucht ein bisschen, meine Damen und Herren. Denken Sie drüber nach zu Hause. So, es ist natürlich was anderes. Natürlich, wir sind bei Sat 1, wir sind in der Sendung Genial daneben, werden diese Wanzen rektal in die Labormäuse rein... gesteckt und dann müssen die von innen irgendwas reparieren und werden dann wieder rausgeholt. Das kennt man ja.
Flattert einfach so lustig und deswegen gibt's den Mäusen
das
besser.
Das macht die Mäuse auch ein bisschen scharf.
Was so? Ne? Basti,
ja?
Das mit dem Enzym und der Popgurke hat keiner hier kapiert. Ja.
Ich auch nicht.
Also, wir sind noch nicht weiter.
War das wirklich eine Theorie über ein Analzäpfchen einer Wanze?
Na, es gibt so Geschichten. Ich habe das leider wirklich schon gesehen in Reportagen bei RTL 2 nachts.
Was du zu Hause machst, musst du nicht auf Labormäuse.
Nein, ich mache sowas nicht. Ich finde es ganz, ganz grauslich.
Also. Ich fand die Theorie ja nicht schlecht, dass an den Wanzen etwas getan wird, was sonst an den Mäusen getan wird. Deswegen dürfen die Mäuse länger leben.
Mexikanische Raubwanze, was soll denn an denen getan werden?
Ja, die Frage ist doch erstmal, ob das überhaupt der richtige Denkansatz ist.
Das ist gut.
Das ist eine sehr theoretische Frage.
Sind die belastbarer? Die Wanze ist doch so, wenn wir alle tot sind, es sind immer noch vier Wanzen auf der Erde und sagen La Cucaracha. Also es kann doch sein, dass die Wanze einfach belastbarer ist im Labor. Und immer mehr Labore gehen dazu über, Wanzen zum Testen zu nehmen.
Nee.
Labore sind ja extrem unökologische Räume für Labormäuse zum Beispiel. Also es gibt halt immer nur eine Art von Maus und davon irgendwie 700.000 Stück. Und diese Wanzen, die werden da ausgesetzt, die fressen irgendwie mit Bakterien oder Raubkatzen oder irgendetwas auf.
Die fressen Raubkatzen auf.
Nee.
Nee.
Aber irgendetwas, was die Labormäuse, die in so einer sterilen Umgebung leben und nur sich selber haben, eigentlich normalerweise tötet. Und deshalb leben die länger, die werden weniger krank.
Falsch.
Was sind überhaupt mexikanische Raubwanzen?
Vielleicht
sind
rauben Raubwanzen. Die etwas, was machen sonst die? Den Mäusen das Leben zur Hölle macht.
Die machen die Überfälle. So sind das so Banden.
Ja, das ist eine kleine Gruppe, die zieht so durch Berliner Labore und sagt...
Und befreien die Mäuse.
Fertigmatte, Wanzen sind doch auch sonst nicht auf Tieren, ne? Oder Wanzen sind doch sonst nur Läuse und Flöhe. Was
auf der Mauer sind
die? Die gab es nur in der DDR früher ganz viel.
Das habe ich verstanden und der auch.
Das ist der zweite Zeitzünder, den ich heute Abend. Wir sollten das nicht nochmal machen.
Nee, Enzym habe ich bis jetzt also. Nicht.
Kennt denn keiner die Popgruppe NSYNC? Herr Gott, nochmal?
Au, 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 au. Das ist aber 5 Euro in die Wortspielkasse. Ja.
Also die Zucht mexikanischer Raubwanzen verlängert das Leben von Labormäusen. Warum?
Gute Frage.
Gute Frage.
Vielleicht muss einfach Platz geschaffen werden. Man hat die auf die Straße gesetzt. Kriegen Labormäuse Hartz IV?
Warum?
Weil die ihren Job verloren haben. Weil so. in den Labors werden ja jetzt mexikanische
Raubwanzen.
Also die sind kein Ersatz füreinander. Das sind kein Ersatz füreinander.
Nein.
Die Raubwanzen tun etwas, dass es den Mäusen besser geht.
Was denn?
Indem man die Wanzen und die Mäuse zusammenführt.
Ja.
Ist das so? Mhm. Ja. Die Wanzen werden zu den Mäusen in die Käfige getan. Mhm. Und dann tun die Wanzen etwas, dass die Mäuse länger leben.
Mhm.
Mäuse haben auch eine höhere Lebensqualität, oder ist das wurscht?
Die leben einfach nur länger.
Woran stirbt denn so? Vielleicht fressen die Forscher. Und die.
Sag mal, kannst du bald mal wieder in deinen Käfig zurück? Das ist ja wirklich.
Also, es ist ein Experiment mit Wanzen und Mäusen. Also, ich sag's jetzt mal andersrum. Die Mäuse würden im Prinzip bei jedem grauenvollen anderen Experiment nur eine Lebensdauer von, ich sag jetzt mal, 3 Monaten haben. Dadurch, dass die aber etwas ausprobieren wollen mit den Wanzen und den Mäusen, nämlich irgendetwas, was zusammen interessant ist. Weil die etwas machen mit den Wanzen und den Mäusen, auf das Ergebnis aber länger warten müssen, leben die Labormäuse länger, als wenn sie was anderes
machen. Vielleicht wird mit den Labormäusen durchaus ein Experiment gemacht. So. Das hat jetzt Nebenwirkungen und dann werden die mexikanischen Dingsda-Bumster-Teile
Raubwanzen.
Ja, so schwere Worte muss ich mir echt nicht merken. So, und die kommen da rein und dann sind die danach wieder wie auf Reset, sind die wieder normal wie vorher. Also die regenerieren das verexperimentierte Laborrattentier.
Hypnosewanzen.
Ist das Nahrung für die Mäuse?
Nein.
Und dadurch, dass die aber so flugs und schnell sind, die Wanzen, bleiben die Mäuse einfach länger fit.
Ist doch völlig schwierig.
Ich sag's euch mal. Ja. Ich sag's euch mal. Also, mexikanische Raubwanzen, hat die tiermedizinische Forschung herausgefunden, sind gewissermaßen Kanülen auf 6 Beinen. Blutproben von Labormäusen konnte man bislang nur erhalten, indem man die Mäuse tötete.
Nein.
Die Venen von Mäusen sind nämlich so klein, dass man sie mit Kanülen nicht anzapfen kann. Anders diese mexikanische Raubwanze. Man setzt so eine Wanze auf das Ohr einer Maus und wartet, bis sie sich voll Blut gesaugt hat. Danach fällt sie von alleine ab. Anschließend wird die Bauchhöhle der Wanze per Kanüle punktiert, das Blut herausgezogen. Die Labormaus muss also nicht mehr sterben.
Die Wanze aber wohl?
Die Wanze auch nicht. Die lebt auch weiter.
Die wird ausgequetscht und dann wieder losgelassen.
Die Wanze funktioniert praktisch als Kanüle.
Das haben die beiden Sworn auch gemacht, mein Gott. Ne?
Genau so. Martin Bichler, 500 Euro. Gratulieren. Ja. Wir kommen zu Carsten Schumacher. Er wohnt in Dauchingen, das liegt in Baden-Württemberg. Und Carsten möchte gerne wissen, was ist ein Brechrand?
Ein Brechrand?
Ja.
Das kennen wir doch alle von Aschermittwoch, Herr Balder. Das ist das Ende vom Karneval, würde ich mal sagen.
Ist das vielleicht etwas an einer Kaimauer, wo der Ozean sich bricht, das Wasser sich bricht? Also die Spuren, die Menschen wissen...
Guck mal, Schatz, wie mich die Wellen küssen, ja, und weiter draußen brechen sie deswegen.
Der kommt aber gar nicht so.
Solange
ja, nee, es wird, es wird.
Also, meine Damen und Herren, wir sind am Tag des Zeitzünder-Gags. Wir freuen uns. Ich glaube, es kommt aus der Schreibwarenindustrie. Der Brechrand ist die schraffierte Stelle an einem Block, wo man das Papier abreißt. Also bricht und dann
ist
es ab.
Ich war auch beim Buchdruck.
Mhm. Das ist falsch.
Industrielle Herstellung von länglichen Gegenständen. Also zum Beispiel...
gibt es das überhaupt als Überschrift?
Industrielle Herstellung. Kopf gibt es alles.
Was sind denn längliche Gegenstände?
Ich nehme die Kategorie industrielle Herstellung von länglichen Gegenständen 500.
Das steht mal irgendwo so.
Was meinst du? Dieses Stelzen.
Ja, nee, ich denke an sowas wie...
keine Ahnung. Aus der Stelzenherstellung. Ja. Entschuldigung, Bernd, bitte. Ich wollte nur gerade den Schilling umrechnen.
Er hat ganz viele zu Hause.
Ja.
Könnte ich mal ein betroffenes Ohr haben, kurz bitte? Danke und das nächste Mal von Herzen. Und zwar werden irgendwelche länglichen Dinge, seien das jetzt Stahlplatten, Betonplatten, die werden hergestellt, rollen über eine Walze und werden immer weiter nach vorne geschoben. Und irgendwann sind die so schwer, dass die Autos von alleine abbrechen. Und dann hat man ein fertig gebrochenes Stück und das geht dann weiter und dann ist das nächste dran.
Oliver?
Das ist eine Scheißidee, wollte ich sagen. Aber sonst, eine bessere habe ich auch.
Ich nehme die Kategorie industrielle Herstellung von Honiggläsern in den 80er Jahren.
Für wie viel?
Für 500 und ich möchte verdoppeln. So, und in den 80er Jahren ist jemand auf die Idee gekommen, Honig, wenn man das aus dem Glas rausholt, das tropft immer und sowas.
Ja.
Da gab es folgendes Glas, das sah so aus und hier gab es einen Brechrand, der nämlich so eine kleine Rinne gebildet hat. Dann konnte man so einen Nupsi aufmachen, da kam der Honig raus. Und ich konnte den Honig dann abschneiden mit meinem Brechrand.
Wie wäre es mit Briefmarken?
Gab es.
Die Briefmarken, die sind ja alle immer so...
viereckig.
Brechrand ist dieses perforierte schon, damit man...
Das ist
man
perforiert, das ist
danke,
nicht...
Ja. Und Lebensmittelindustrie, dass man etwas abbrechen kann.
Ich das Plätzchen, auch Lebkuchenplätzchen. Hier in unserer Ecke Lebkuchen, also es gibt ja Bruch, den man kauft. Vielleicht gibt es ja den Brechrand an dem Lebkuchenbrett oder an der Printe, so zu Weihnachten. Sie sehen, Sie gucken mich an, als ob Sie mir was spenden wollen.
Ich Gehirn. Weiß auch was.
Ja. Trost. Trost. Dankeschön.
Dankeschön. Also Lebensmittel, ich bin bei der, bei der industriellen Herstellung von Sprudelflaschen.
Ja.
Und zwar ist das der Rand, wo beim Abschrauben des Sprudeldeckels genau dieser untere kleine Plastikreifen so gut abbricht. Genau diese Stelle.
Jetzt wäre ich falsch bei der Lufthansa und bei Kotztüten.
Sehr gutes Thema.
Jetzt sind wir endlich beim Thema. Thema.
Sehr gutes Thema.
Ja, natürlich, der Brechrand ist das, wie weit man sie vollgöbeln kann, ja, die Markierung.
Bis hier.
Dass man sie immer noch zumachen kann und entsorgen kann.
Das ist ja furchtbar.
Das ist
gut. Ja. Man muss sie auch noch anfassen können, ja.
Das ist ganz bestimmt richtig, weil die haben doch auch diesen Papprand oben, diese Brechtüten. Man macht ja so, man, ne? Das hat oben diesen kleinen Papprand, den ja auch jemand schnitzt unter Wasser irgendwo auf der Welt. Und das ist es. Ich bin ganz auf,
ich
heller
Seite. Ich versuche es einfach nochmal. Tapfer war Brech ein Hersteller. Ist es ein Name? Ist ein Rand nach einem Herrn Brech oder einer Frau Brech benannt?
Unser Lehrer Dr. Brech.
Also wie wir so oft haben, einen Eigenname, der dann, also Hans-Otto Brech, oder irgend sowas, oder Fritz Rand oder so.
Ja, ja, Herr Walder, ja.
Nein.
Danke.
Mittelalter.
Mittelalter.
Ja. Ja. Mittelalter. So, da haben wir es. Habe ich doch gleich gesagt. So.
Jetzt hinterm Haus.
Ja. Mittelalter für 50 und der Kalko.
Der Brechrand, das ist, hat es was mit Köpfen, mit Guillotine, ab wann der, das Genick bricht? Erhängen, Brechrand,
nein,
dass das Genick auch lecker bricht.
Nein. Mittelalter ist die richtige Richtung.
Ja.
Wir nehmen aber trotzdem eine andere.
Und wir sind nicht bei Todesarten. Es hat nichts mit Tod zu tun. Aber mit Folter.
Nein.
Turniersport, den wird ja auch mal schlecht auf dem Pferd. Dann mussten die auch mal die Ritter, weil es immer so gewackelt hat.
Ach, wie witzig, wir sind tatsächlich in der Ritterrüstung. Und die hatten vor Angst, mussten die kotzen. Und deswegen haben die hier so Rinnen in der Rüstung.
Ja,
zum Ablaufen.
Zum Ablaufen. Zum Ablaufen, wenn man vor Angst kotzt.
Oben Minusang, unten Abgang.
Deswegen waren immer diese Schlitze im Scharnier.
Nicht die Schlitze.
Zum die anderen mit Druck ankotzen.
Nein.
Ritterrüstung ist richtig?
Ritterrüstung ist richtig.
Die Ritterrüstung muss im Notfall aufgebrochen werden. Von Notkräften, die dann hinkommen und sagen, Moment, wir wissen nicht, wer da drin ist. Ist Ritter
Kunibert oder Ritter Fitz? Das ist der Rand an diesem Teil von der Rüstung, dass der nicht zu hoch ist, damit man keinen Würgereflex kriegt. Das ist der Brechrand.
Oder der Teil von der Rüstung, wo dann, wenn was passiert ist, die vom Roten Kreuz kommen und den Dosenöffner ansetzen konnten, sozusagen.
Nein. Vielleicht ist der Brechrand hier unten der Bereich, damit der sich einknicken kann, wo die Rüstung aufgebrochen ist.
Nein.
Es Helm.
Am Helm. Eine Chance noch.
Man muss doch so einen.
Also komm, lass uns mal überlegen.
Das kann passen, wenn wir gerade mal überhaupt da sind, worum es geht, und dann eine Chance noch. Da hab ich so einen Stress.
Wenn
da
ihr so lange.
Ich so einen Stress. Ja, da hab ich.
Nicht raus.
Und er sagt auch was nicht mit Rinne, ne? Also nicht mit
Rinne und nicht raus.
Ein Rand, wo etwas
so, Hammers?
Wo die,
Moment noch.
Ich zähl schon mal runter.
Leg ihn mal ab.
Wir haben heute leider noch eine Ziffer und Sie kriegen die Karteikarten um die Backen. Wir wollen in Ruhe. Ich weiß, wir haben wieder keine Zeit. Einfach ist es denn jetzt in Ritterrüstung?
Lenk ihn ab.
Damit die Pipi machen konnten. Na gut, ich hab's versucht.
Eine Chance.
Du hast uns eine Chance jetzt geopfert?
Nein, nein. Das war jetzt außerhalb der Reihe.
Pissewitz.
Natürlich, wir sind bei 1.
Sagt ihr's.
Ich
Helm. Ich sag, es ist am Helm.
Der Spalte vom Helm, wo man...
Also, ist Teil einer Ritterrüstung, stimmt. Bei Turnieren konnte es zu tödlichen Verletzungen kommen, wenn die Lanze beim heftigen Angriff vom Brustpanzer abrutschte. Ja. Und da den Hals des Gegners durchbohrte, der sogenannte Brechrand, eine Wulst aus Eisen, sollte dies verhindern. Ich zeige euch das mal.
Ein Ritterschal.
Das hier.
Das ist doch Darth Vader.
Ist der Brechrand. Stieß die Lanzenspitze mit aller Wucht gegen die Schulter und rutschte ab in Richtung Hals. Dann prallte die Lanzenspitze an diesem Rand ab und aufbrach sie dabei. Daher heißt dieser Rand Brech.
In den 80ern hatte man ja auch so Schulterpolster, aber das ist deswegen ähnlich.
Wahrscheinlich
war
auch
so ein Überbleibsel.
Das sind das hier auch ein paar abgeprallt. Das sind
viele. Carsten Schumacher, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen, sehr gut. Viel Geld unter die Leute gebracht, das freut mich sehr. Ich hoffe, dass Sie jetzt noch ein bisschen dranbleiben. Jetzt gibt es gleich eine wunderschöne Sendung. Wir gucken uns die jetzt gleich alle ran. Taratata heißt das Ding. Bleiben Sie dran. Sie werden interessante Leute live sehen. Joe Cocker ist da, Kors sind da, Westlife sind da. Bleiben Sie dran. Schauen Sie sich's an. Sie werden Ihre helle Freude haben. Wir sind nächste Woche wieder da. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.